Ja, auch meinerseits möchte ich euch herzlich begrüßen und willkommen heißen bei uns im Gottesdienst. Wir gehen heute in der Predigtreihe weiter. Wie schon gesagt, es geht heute um die Gemeinde in Philadelphia. Es geht um die 7 Sendschreiben, die im Buch Offenbarung ziemlich am Anfang stehen. Und diese 7 Sendschreiben hat Jesus selbst, der auferstandene Herr, seinem Jünger Johannes diktiert, als der in Verbannung auf Insel Patmos war. Und diese 7 Schreiben, die haben vierfache Bedeutung. Und zwar, zum einen sind die natürlich an diese 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asia geschrieben worden, zur damaligen Zeit. Aber außerdem sind diese Schreiben für jede Gemeinde, die je in der Kirchengeschichte vorkam, geschrieben, auch für uns heute, auch für jeden Christen, der hier über diese Erde gegangen ist. Diese 7 Sendschreiben, die verkörpern letztendlich die ganze Christenheit. Und von daher ist es ja auch wichtig, darauf zu achten, was Jesus zu jeder Gemeinde sagt, wo er sie lobt, wo er sie tadelt, wo er die Kurskorrektur fordert, denn wir sind damit gemeint. Übrigens, auch der Überschrift über diese Reihe, wo finde ich meinen Glauben wieder, kommt von daher. Wir können uns in diesen Gemeinden wiederfinden. Unseren persönlichen Glauben können wir uns wiederfinden. Ja, und die vierte Bedeutung, die ist chronologischer Natur, das ist die Zeit der Gemeinde eben vom ersten Pfingstfest bis zur Entrückung, ist damit alles überbrückt. So. Ja, Grafik sehen wir jetzt nicht. Diese 7 Sendschreiben, Moment. So. Die Gemeinde in Philadelphia, die verkörpert jetzt die geschichtlich gesehen Zeit der nachreformatorischen Erweckungsbewegung, als das Feuer der Reformation anfing zu verloschen, nach und nach. Und ich sage nur ein paar Worte dazu. Diese Erweckungsbewegungen fanden hauptsächlich im Westen statt. So sind in England zum Beispiel damals die Heilsarmee entstanden, aber auch die Methodisten unter den Gebrüdern Wesley. In den USA gab es Great Awakening, großes Erwachen, unter anderem mit George Whitefield. Dort sind innerhalb weniger Jahrzehnten um die 500.000 Menschen zum Glauben gekommen durch diese Bewegung. Auch in Deutschland gab es immer wieder Erweckungsbewegungen, zeitversetzt, mal in Baden, mal in damals Königreich Sachsen, mal Württemberg, Siegerland, Wuppertaler Land und vieles mehr. Auch hier bei uns in der Nachbarschaft quasi, Ravensberger Land, gab es unter evangelischem Pastor Heinrich Johann Volkening aus Jöllenbeck eine Erweckungsbewegung. Und wenn man damals, so kann man jetzt nachlesen, durch Jöllenbeck ging, so hat man abends in jedem zweiten Hof Bibelstunde abgehalten. Die Leute haben die Bibel wiederentdeckt und es war ihnen wichtig, mit diesem Buch sich auseinanderzusetzen. Kern dieser Bewegung war, in Deutschland sind damals Brüdergemeinden entstanden, aber auch EVGs, die kommen auch aus dieser Zeit. Man kann auch in der säkulären Literatur nachlesen, dass der Kern dieser Erweckungsbewegung war, Gottes Wort und die Predigt im Mittelpunkt der Gottesdienste wieder zu rücken. Und dass man die Bibel wieder ursprünglich verstanden hatte, das heißt, das Wort Gottes wieder wörtlich genommen wurde, wörtlich verstanden wurde. Und solche Lehren wie persönliche Heiligung oder auch Wiederkunft Christi kamen zum Vorschein. Ich lese jetzt den Text aus Offenbarung Kapitel 3, Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und du wirst, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Kranz nimmt. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Christus stellt sich die Gemeinde als der Heilige und der Wahrhaftige vor. Und damit unterstreicht er seine Gottheit. Damit sagt er, dass er absolut rein ist und nichts Unreines, Sündiges, Dreckiges in seiner Nähe dulden kann. Das widerspricht seinem Wesen. Er ist auch der Wahrhaftige, der, wenn er spricht, keine Halbwahrheiten von sich gibt und keine Notlügen, sondern sein Reden entspricht hundertprozentig der Wahrheit. Und darum ist er derjenige, der fähig ist, die Gemeinden geistlich richtig zu beurteilen, womit er hier mit diesen sieben Schreiben auch tut. Und dieser heilige Gott, der hat den Schlüssel Davids. Nun, wir haben in Offenbarung Kapitel 1 gelesen, dass Jesus Schlüssel des Todes und des Hades hat. Das hat wahrscheinlich damit nichts zu tun, auch aus dem Zusammenhang sieht man, dass es nicht dazu passt. Im Buch Jesaja, Kapitel 22, gibt es einen Text, der sehr ähnlich diesem hier ist. Dort wird ein Hofmeister abgesetzt, weil er zu selbstsicher geworden ist. Und Gott sagt, ich setze jetzt einen gottesfürchtigen Mann, Eliakim, und er soll der zum Vater dem Volk werden, und er bekommt die Schlüssel des Hauses Davids. Und was er öffnet, das wird keiner schließen. Und was er schließt, das wird keiner öffnen. Nun, dieser Hofmeister, der hatte Schlüssel zu Vorrats- und zu Schatzkammern des Königshofes. Und so ist Jesus derjenige, der die Schlüssel zu Segnungen Gottes hat. Und das heißt nicht, wenn eine Gemeinde gesegnet wird, dass dort keine Schwierigkeiten gibt und dass alles glatt läuft. Das kann, wie es zum Beispiel hier in der Gemeinde in Philadelphia war, dass Gott aufgrund der Treue der Gemeinde noch mehr anvertraut, zum Beispiel Mission. Das heißt für die Gemeinde mehr Arbeit und vielleicht auch mehr Widerstand. Aber in all dem kann die Gemeinde sich auf den verlassen, der diese Sachen anvertraut hat, der dieser Gemeinde die Tür geöffnet hat. Die Gemeinde muss da nur durchgehen und vertrauen, dass der Herr sie dort durchträgt. Sie kann mit dem Eingreifen ihres Herrn rechnen. Und diese Gemeinde, die kennt Jesus sehr gut. Ich kenne deine Werke, sagt er. Er weiß, was diese Gemeinde tut, wie es mit ihrem Glauben aussieht, wie es mit ihrer Motivation, vielleicht Hintergedanken ausschaut. Vor ihm ist nichts zu verbergen. Er weiß alles. Und er weiß auch, dass diese Gemeinde eine kleine Kraft hat. Er weiß, was sie tragen kann und was sie nicht tragen kann. Und er hat sie für treu befunden und für würdig, dass ihr die Tür aufgemacht wird. Warum? Und gerade im Vers 8 sehen wir ja, Jesus hat zweifache Begründung. Du hast mein Wort bewahrt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und diese beiden Punkte kann man mit einem Begriff überschreiben: Treue. Die Gemeinde war treu. Auch wenn sie kleine Kraft hatte, auch wenn sie vielleicht nicht viel bewirken konnte. Wir wissen nicht, ob die Gemeinde groß war oder klein war. Aber sicher ist, dass diese Gemeinde wenig Einfluss in der Stadt hatte und finanzstark war sie garantiert auch nicht. Und trotzdem ist sie treu. Und Jesus sieht es und ihr vertraut ihr eine offene Tür. Jesus sagt, du hast mein Wort bewahrt. Das heißt, sie hat ihren Glauben auf Gottes Wort ausgerichtet. Das heißt, dass sie sich mit diesem Wort beschäftigt hat. Wenn ich irgendwas bewahren will, so muss es in meinem Herzen sein. So, dieses Wort, das soll mich ansprechen, das soll in mir leben, ich soll dieses Wort kennen, damit es in mir leben kann. Und es soll mich auch verändern. Nur dann ist dieses Wort, das in mir lebt, das in mir wirkt, lebendig und ich kann es bewahren. Wenn ich nicht weiß, wenn ich das Wort nicht kenne, kann ich das auch nicht bewahren. Und das ist auch der unersetzliche Fundament für eine Gemeinde, für eine gute, gesunde geistliche Entwicklung einer Gemeinde. Das Wort Gottes. Wenn dieses Fundament Risse bekommt, wenn dieses Fundament bröckelt, wenn wir Abstriche am Wort Gottes machen, so ist die Katastrophe vorprogrammiert. Es ist nur eine Frage der Zeit. Übrigens, das ist ja auch so, dass die Zeit, in der diese Gemeinde sich befand, auch Parallelen aufweist zu unserer Zeit. Gerade in Bezug auf Glauben vielleicht. Denn die Christen im Römischen Reich, die hätten ihren Glauben frei ausleben können, Gottesdienste feiern, alles, was dazugehört, wenn sie zum Beispiel mit Kaiser eingebetet hätten, Kompromisse eingehen. Das hätte aber fatale Folgen für die Gemeinde in der Beziehung zu ihrem Herrn. Genauso ist es auch heute in etwa. Wir werden oft konfrontiert, die Bibel ist ein gutes Buch, enthält vielleicht Gottes Wort, aber die Wissenschaft hat ja bewiesen, dass die Erde nicht in 6 Tagen geschaffen wurde. Dass Noah-Geschichte auch irgendwie bildliche Funktion hat, aber nie wirklich passiert ist. Obwohl Jesus auf beides direkt Bezug nimmt. Und Jesus selbst, der ist ja nicht für unsere Sünden gestorben. Das ging ja auch so, oder? Und es gibt viele andere Sachen, die heute in der Gesellschaft einfach präsent sind und man versucht, sie in die Gemeinde reinzudrücken und man kann vielen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Man wird vielleicht sogar beklatscht und gelobt von der Gesellschaft, weil man so tolerant ist, aber was ist uns wichtig? Die Aussagen des Wortes Gottes oder das Lob von der Gesellschaft zu haben? Darum geht es doch. Wenn wir Kompromisse angehen, so ist es fatal für unsere Beziehung zu unserem Herrn. So sind wir auf dem besten Weg, eine sterbende oder eine tote Gemeinde zu werden. Auch den Namen oder mein Namen hast du nicht verleugnet, sagt Jesus hier. Diese Gemeinde hatte keine große Kraft, aber sie hat das, was sie hat, treu bewahrt. Und sie haben den Glauben nach außen getragen. Sie haben dazu gestanden und die Menschen in der Stadt wussten wahrscheinlich, wofür diese Gemeinde steht, was sie glaubt, wer ihr Leben bestimmt. Wissen unsere Kollegen, unsere Nachbarn, mit wem wir auch sonst zu tun haben, was wir glauben, dass wir nicht nur einfach zur Kirche gehen, sondern was wir glauben und wie wichtig das ist und warum das wichtig ist. Das ist eine Frage, die jeder von uns selber verantworten muss. Bin ich ein bekennender Christ und bin ich bereit, auch ein Zeugnis von anderen abzulegen? Und an dieser Stelle ab Vers 9 beschreibt Christus diese offene Tür. Er hat der Gemeinde die offene Tür anvertraut und das ist anscheinend Mission für die Juden gewesen. Die Juden hielten sich für das auserwählte Volk, waren die auch. Aber nachdem sie Jesus offen abgelehnt haben, sind die letztendlich zu Feinden Gottes geworden. Die haben gegen Gott gearbeitet. Und die haben auch selbst den Christen abgesprochen, dass sie irgendwie zu Gott gehören würden. Die haben wahrscheinlich auch hier irgendwie in der Gemeinde Probleme gemacht. Allerdings macht Christus selbst die Tür auf und die Gemeinde muss da nur durchgehen. Es kommt nicht darauf an, welche Fähigkeiten die Gemeinde hat, wie finanzstark die Gemeinde ist, wie viel Kraft sie hat, sondern es kommt darauf an, dass Christus diese Tür aufmacht und die Gemeinde da einfach hineingeht. In dieser Situation musste ich an Paulus denken. Der hat eifrig für Gott gekämpft und erst als Christus ihm begegnet, gehen die Augen auf, wogegen er eigentlich gekämpft hat. Und da müssen ganz normale Christen ihn wieder sehend machen im Auftrag Christi, wir müssen ihn aufnehmen, er muss sich demütigen. Und genauso hört sich für mich hier an. Die Leute kommen in die Gemeinde und erkennen, dass der lebendige Gott, der für sie, auch für sie gestorben ist, in dieser Gemeinde wiederzufinden ist. Und anscheinend sind da einige Juden auch zum Glauben gekommen, weil die Gemeinde eben durch diese offene Tür gegangen ist. Die ist nicht stehen geblieben, sondern Christus hat die Tür aufgemacht und die Gemeinde war gehorsam. Die Treue zum Wort Gottes beinhaltet auch die Lehre über die Wiederkunft Christi. Und dieses Wort hat die Gemeinde bewahrt. Sie hat das behalten. Sie hat das mit dieser Einstellung gelebt. Und diese Verheißung, die später ja im Vers 10 gegeben wird, ich werde dich bewahren, es hat zweifache Bedeutung. Zum einen ist damit ausgedrückt, dass die treue Gemeinde in der Zukunft vor der Trübsalzeit, so verstehe ich das, bewahrt bleibt. Dass die entrückende Gemeinde vor dieser Trübsalzeit stattfindet und die Gemeinde vor dieser unheilvollen Zeit bewahrt wird. Zum anderen hat das ja auch eine Bedeutung für diese Gemeinde dort und hier im Text steht ja nichts Direktes. Und ich denke, Zweifache ist möglich. Die Gemeinde ist vor der schlimmsten Verfolgung im Römischen Reich bewahrt geblieben, weil es hier im Gegensatz zu Smyrna zum Beispiel überhaupt nicht von einer Verfolgung die Rede ist. Das heißt nicht, dass sie keine Bedrängnis hatten, dass sie keine Schwierigkeiten hatten, aber vielleicht gab es dort keine schwere Verfolgung, sodass Christen irgendwie öffentlich verbrannt wurden. Ich weiß es nicht, das ist meine Vermutung. Das andere kann das auch bedeuten, dass Christus diese Gemeinde durch die Verfolgung hindurch bewahrt für die Ewigkeit. Denn letztendlich geht es ja darum, um die Ewigkeit. Und Gott geht es in erster Linie um die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist unser Ziel. Und so verspricht er dieser Gemeinde, durch die Verfolgung hinweg zu bewahren. Denn uns wird in der Bibel nirgendwo versprochen, dass wir vor der Verfolgung tatsächlich verschont bleiben. Vielmehr steht dort, dass jeder, der gottesfürchtig leben will, wird irgendwie verfolgt werden. Das steht dort direkt drin. Und von daher denke ich, dass es ja der zweite Gedanke richtig ist, dass die Gemeinde wirklich durch die Verfolgung hinweg bewahrt geblieben ist. Nun diese wartende Haltung auf Christus gegenüber. Das macht ja der Vers 10 aus. Und das ist für mich der Schlüsselvers überhaupt zu diesem ganzen Schreiben. Der lässt mich verstehen, warum diese Gemeinde in dieser treuen Haltung geblieben ist. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Man kann das auch übersetzen, weil du das Wort vom geduldigen Warten auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren. Die Gemeinde lebte in dieser wartenden Haltung Christus gegenüber. Und das hat ihr Leben ausgemacht. Nun, wenn ich in dieser Haltung lebe, dann hat das auch Einfluss auf mein alltägliches Leben. Dann lebe ich nicht einfach so in den Tag hinein, sondern dann werde ich auch Beziehungen zu meinen Mitmenschen, zu meinen Nächsten, zu meinen Geschwistern in der Gemeinde anders gestalten, als wenn ich nicht daran denke. Mit dieser Einstellung werde ich mich wahrscheinlich anders entscheiden, ob ich mich auf den nächsten Streit mit meinem Nachbar einlasse oder nicht, als wenn ich jetzt gar nicht daran denken würde. Und diese Haltung, die hat auch Einfluss auf meine Treue. Und das ist, da sind wir wieder beim Vers 8. Du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das kommt alles aus dieser Haltung heraus. Weil sie auf Christus gewartet haben, weil ich auf Christus warte, dann ist das mir wichtig, Gott zu gefallen. Wo kann ich das nachlesen, wie ich Gott gefallen kann? Natürlich nur hier, das ist die einzige Quelle, glaubwürdige Quelle, wo ich das wissen kann, wie ich Gott gefallen kann. Dann ist es mir wichtig, mit diesem Wort zu beschäftigen. Das ist dann keine Pflicht, sondern es zieht mich dahin, weil ich Jesus lieb habe, weil ich auf ihn warte. Möchte ich mich damit beschäftigen? Möchte ich wissen, was er von mir erwartet? Und weil ich in dieser Haltung lebe, ist mir auch wichtig, einen bekennenden Glauben zu führen. Denn mir ist dann bewusst, dass Menschen ohne Christus in meiner Umgebung verloren gehen. Dann ist es mir wichtig, auch den Menschen das weiterzusagen, dass Christus derjenige ist, der uns rettet. Ich musste in diesem Zusammenhang tatsächlich an unsere Freizeit denken. Dort war nämlich im Speisesaal ein Vers angebracht, den bringe ich gleich an die Tafel her. Wem Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wem Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Im Zusammenhang geht es hier darum, das geht um den Mammon, um unser Geld, um unsere materiellen Sachen, wie wir mit dem umgehen. Und wenn wir damit schlecht und treu umgehen, so wird uns Jesus nichts mehr anvertrauen können. Weil der Prinzip, wenn ich mit dem untreu bin, dann werde ich auch mit geistlichen Dingen untreu umgehen. Wenn ich aber damit treu umgehe, also im Gottessinne treu, so wird er mir auch noch mehr anvertrauen. Und das scheint geistliches Prinzip zu sein. Und ich habe mehrere Gleichnisse gerade bei Lukas gefunden, wo das Ganze unterstrichen wird. Christus sagt, erzählt ein Gleichnis, da ist ein Herr, fährt er weg und lässt seine Knechte zurück und überträgt ihnen die Aufgaben. Der eine tut sie, der andere nutzt sie für sich, lässt sich gehen, misshandelt die anderen. Einer wird belohnt, bei dem anderen sagt Jesus, der wird seinen Anteil bei den Ungläubigen haben. Da nimmt er kein Wort vom Mund. Oder mit Talenten, das Gleichnis mit Talenten. Dort werden drei Knechte beauftragt, mit dem zu handeln, was der Herr ihnen anvertraut hat. Zwei handeln damit, der dritte nicht. Und dem wird selbst das genommen, was er hat, und denen gegeben, die damit gehandelt haben. Treue spielt bei Gott eine große Rolle. Und gerade in Bezug auf diese Gemeinde hier in Philadelphia, es scheint, dass die Treue der Punkt ist, warum Gott den noch mehr anvertraut hat, warum denn diese Tür geöffnet hat, damit die Juden missioniert werden, weil sie in dem, was sie hatten, trotz kleiner Kraft treu waren. Und das geht bei uns genauso. Vielleicht schauen wir uns um, wir sind als Gemeinde klein, wir haben nicht so viel Kraft, aber es geht darum, nicht darum, dass wir viel können und viel wollen und weiß nicht was. Es geht darum, dass wir in dem, was wir haben, treu sind. Mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, treu umgehen. Der Treue, der wird belohnt. Und dem wird noch mehr anvertraut. Der Untreue, der wird irgendwann mal Schiffsbruch erleiden. Und wie zur Bestätigung sagt Christus im nächsten Vers, Vers 11, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Christus sagt, ich komme bald, du sollst jetzt das halten, was du hast. Was hatte die Gemeinde? Sie hat das Wort bewahrt, sie hat Namen nicht verleugnet, also die hat sich zum Glauben bekannt, offen, und sie hat auf Christus gewartet. Wenn wir diese drei Sachen heute uns merken und diese Sachen in unserem Leben in die Tat umsetzen, dann hat sich diese Predigt gelohnt für jeden von uns. Wenn wir das leben, wären wir wahrscheinlich als treue Christen erfunden worden von Christus. Also die Gemeinde in Philadelphia hat sehr gutes Urteil von ihm bekommen. Und Christus sagt, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Und hier kommt es darauf an. Christus sagt oder ermutigt diese Gemeinde, weiterzumachen. Es war so, dass damals die Leute so Lorbeerkränze bekommen haben, wenn sie ein Rennen gewonnen haben. Nun, es kommt darauf an, wie ich diese Ziellinie zum Sieg überquere. Wenn ich 5 Meter vor der Linie der Erste bin, bekomme ich noch keinen Siegeskranz. Ich muss über die Linie hinweg der Erste kommen. Wenn ich dort stehen bleibe, wird ein anderer mir diesen Siegeskranz wegschnappen. Und genauso ist das auch bei uns. Die Belohnung gibt es erst in Ewigkeit. Hier ist dieses Rennen angesagt. Und wenn wir in die Ewigkeit gehen, das ist unsere Ziellinie. Und das genau möchte Jesus dieser Gemeinde sagen. Halte durch bis zum Schluss. Renne oder mache dieses Rennen weiter bis zur Ziellinie. Denn erst dann gibt es Siegeskranz, gibt es Belohnung. Auch für uns. Denn es gibt was zu verlieren. Auch ich kann auf dem Weg stehen bleiben und am Ende ohne Belohnung, ohne Siegeskranz bleiben. Denn der gute Start, der macht noch nicht das gute Ende. Im Vers 12 sagt Christus, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, der wird nie mehr hinausgehen. Wer überwindet? Wer überwindet heißt in Bezug auf die Gemeinde in Philadelphia, wer diese Sachen bis zum Ende durchhält. Wort Gottes festhalten, bekennen und die wartende Haltung Christus gegenüber. Und dort, und jetzt spricht er in einer Bildsprache, wird er jeden von uns zu einer Säule machen. Und zwar müssen wir uns vorstellen, diese Siegessäule in Berlin, die wurde zu bestimmten Anlass dort aufgestellt und sollte daran erinnern, dass irgendwann mal Preußen über Frankreich gesiegt hat. Jesus stellt uns in seinem neuen Jerusalem als Säulen auf, als Zeichen seiner Gnade. Wir werden Zeugen dieser Gnade sein. Wir werden hochragen, weit sichtbar sein und nicht mehr man kann uns nicht mehr umstoßen. Es wird für ewig so bleiben. Und wir werden Zeugen dafür sein, dass Jesus derjenige ist, der durch seine Gnade uns gerettet hat, uns durch dieses Leben getragen hat und letztendlich in die Ewigkeit gebracht hat. Wir werden Zeugen für ihn sein und wir werden für ewig Zeugen sein. Wir werden dort nicht mehr hinausgehen. Jesus sagt, ja, wir werden dort ein Leben haben, ein intimes, ein inniges Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Und dort werden wir ein Leben erleben, das Gott ursprünglich für uns Menschen sich angedacht hat. Erst dort werden wir dieses Leben quasi in vollen Zügen genießen können. Erst bei ihm. Und das ist eine Verheißung. Verheißung für jeden, der überwindet. Und nun kommen jetzt einige Schriften. Die werden ja offen aufgetragen auf diese Säule. Das ist auch, wie gesagt, eine Bildsprache. Und wenn man öffentlich was draufgeschrieben hat, so galt das als unwiderruflich. Man konnte das nicht mehr verändern. Und Jesus sagt ja, ich werde den Namen meines Gottes draufschreiben. Das heißt, ihr werdet quasi Gott zugehören. Und ich werde den Namen, die neuen Stadt, den neuen Jerusalem schreiben und das wird quasi unsere neue Adresse sein oder unsere neue Bürgerschaft. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und dort wird es quasi offiziell bekannt gegeben, dass wir dazugehören. Das ist unser neues Bürgerrecht, das uns keiner mehr wegnehmen kann. Und meinen neuen Namen, sagt Jesus. Das heißt, wir werden Anteil haben an Jesus selbst, an seinem Herrschen und an seiner Herrlichkeit. Ein Leben, das völlig mit Jesus eins wird. Und es wird wahrscheinlich die Person sein, über die wir am meisten freuen werden, der selbst die Lichtquelle in dieser Stadt sein wird. Und das ist die Zukunftsaussichten für die, die Christus in ihr Leben aufnehmen, die dieses Rennen bis zum Ende durchhalten und die mit Christus in die Ewigkeit gehen, die schon hier sein Wort treu bewahrt haben, ihn nicht verleugnet haben, sich zu ihm gestellt haben, sich bekannt haben und auf ihn gewartet haben. Das sind die Zukunftsaussichten für die, die überwunden haben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich spreche den Segen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. Amen.